Du bist gut genug.
Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Zwei-Welten-Podcasts mit mir, Samuel, und dem lieben...
Ja, der Lukas ist auch wieder dabei. Hallöchen zusammen. Leben zwei Welten, keiner wirklich kann. Grüß dich, Samuel.
Bestes Wetter, Lukas, auch bei dir, oder?
Ja, jetzt gerade, also ich bin ja ein bisschen enttäuscht vom Sommer, muss ich schon ein bisschen sagen. Also
du bist enttäuscht vom Sommer?
Ja. Also die Hitzewelle war ja krass, aber jetzt haben wir auch ein paar Tage wieder Regen gehabt. Jetzt haben wir einen Mix aus Sonne, Wolken, 20 Grad. Ich glaube, wir sind jetzt im Hochsommer. Da erwarte ich eigentlich schon so kontinuierlich mal 25 Grad und blauer Himmel.
Ja, aber nicht 38.
Nee, das ist zu krass. Wir wohnen ja in Deutschland, nicht in der Sahara, also würde ich sagen 25, solide 25 Grad, aber mal so, manchmal singe ich das Lied, wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war, mit Sonnenschein vom Juni bis September und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr oder wie in diesem Jahr.
Das ist krass.
Naja, genau. Ja, um Lied geht's heute auch, ne? Hast du mir gesagt.
Ja, aber davor will ich dir noch was, was berichten. Und zwar, weil du gerade Sahara sagtest, ich habe einfach mal aus Spaß, als es so heiß war bei uns, habe ich mal in Nordafrika geschaut, wie da die Temperaturen waren. Das war nicht viel anders. Und dann dachte ich so,
Der Hitzewelle jetzt meinst du?
Ja, genau, da war auch so 35.
Ja.
Und dachte so, au, krass. Oh.
Jetzt wird hier jemand angerufen.
So, und weg. und da dachte ich so, ah krass, das ist ja fast ähnlich. Und wenn ich mir vorstelle, das würde jetzt irgendwie länger so dauern, über Wochen, dann keine Ahnung, was dann passiert. Dann haben wir es auch wieder.
Dann brauchen wir auch eine Siesta. Also da, ganz im Ernst, dann mache ich zwei Stunden von 12 bis 14 Uhr mache ich Siesta. Jeden Tag, wenn es so heiß werden würde.
Ja, das ist ja geil.
Da bist du ja banal im Kopf. Also dann, keine Ahnung, da kannst du ja nur in den Morgenstunden arbeiten und abends nochmal ein bisschen.
Ja, voll. Ja. Voll. Ja. Naja, das zum Thema Wetter. Ja. Aber es soll um einen Song gehen und ich glaube, um diesen Song, da kommt niemand mehr drum rum. Ich war letzte Woche tatsächlich bei einer Veranstaltung für Kinder mit Diabetes Typ 1 und ich habe ja einen Song geschrieben vor vielen Jahren, der heißt Gut genug. Mhm. Und ich moderiere den halt, wie ich halt so bin, das waren so Teens, ne, zwischen 10 und 16. Und ich moderiere den halt an, ja, ich möchte euch einen Song, meine Geschichte dazu erzählen, gut genug. Und alle so, du bist gut genug. Gut genug. Und ich dachte so, okay, krass, damit habe ich nicht dran gedacht. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr mit dem Song beschäftigt, auch inhaltlich. Und der wurde ja schon das ein oder andere Mal zerpflückt. Aber ich dachte, wir machen das auch. Obwohl, ich weiß nicht, ob er inhaltlich zerpflückt wurde. Auf jeden Fall kommst du an dem Song nicht mehr dran vorbei. Letztens hat Louis Capaldi, kennst du den?
Ja.
Der hat in Deutschland gespielt und hat dann auch kurz den Song angesungen.
Ja, BTS auch, oder wie heißen die koreanische K-Pop-Band, die hat den auch mal kurz bei einer Deutschland-Veranstaltung auch kurz angeteasert.
Geil.
Also der Song ist ja von Blumengarten, Shirin Davids.
Und
David oder Davids oder David?
David.
Und Kitschkrieg.
Mhm.
So. Und dieses Du bist meine Kopfstimme.
Du bist gut genug.
Also ich komme so nicht hoch, Kopfstimme, kannst du bei mir knicken. aber ihr wisst auf jeden Fall, welchen Song wir meinen. Und Samuel, ja, start mal rein. Was geht dir da durch den Kopf? Weil ich habe ihn auch zweimal gehört, glaube ich, zweimal, aber als die Shirin Davids dann angefangen hat zu rappen.
Ja.
Ihren Part.
Machst du raus.
Schalte ich ab, weil ich krieg also Rap-Songs kann ich nicht folgen. Also ich krieg das so schnell gar nicht zusammen, diese Lyrics und so. Mhm. Ich bin dann eher dieser meditative Lobpreis-Worship-Typ, der immer wieder zwei, drei Zeilen braucht, die sich immer wieder wiederholen. Aber bei so modernen Rap-Songs steige ich immer aus, weil ich nie genau weiß, um was es da geht. Außer den Refrain, du bist gut genug, das finde ich super. Aber krass. Du hattest ja ein bisschen jetzt auch ein bisschen Kritik an dem, was die Shirin Davids rappt, also der Text an sich. Und deswegen leg mal los, weil den Text habe ich nämlich nicht vor Augen.
Ja, ist die Frage, ob es Kritik ist oder ob man sagt, ja, finde ich, also ja, doch, vielleicht finde ich es doch kritisch. Also sie
Hammer drauf.
Genau, ist genau mein Style. Sie beschreibt auch so ein bisschen natürlich, wie es halt oft ist in so einem Rap, ihre eigenen Prozesse auch, ne? Und das für sie auch so eine große Frage war, erst Family oder erst Karriere? Und sie hat es sich dann für das Zweite entschieden, hat es dann mit irgendeiner Königin verglichen von früher. Und dann beschreibt sie halt, und das fand ich mega interessant, dass sie auf der Bühne nur perfekt sein kann, weil sie privat halt nicht perfekt ist. Und ich dachte mir so, ja genau, krass, du bezahlst immer einen Preis. Und ich habe letztens auch nochmal drüber nachgedacht, was so Künstler antreibt, ist auch diese Perfektion in gewissen Teilen. Und es gibt so viele Künstler, die sind so unperfekt, ne? Und das sind so viele private Katastrophen. Aber auf der Bühne performen die halt, ne? Komme, was wolle. Und da habe ich mich auch selber ein bisschen da gesehen, weil ich auch sagen würde, auf der Bühne bin ich, performe, ich komme erst was wolle, ne? Sind die Umstände, sind mir eigentlich egal. So, ich performe. Bin ich so grundlegend angelegt. Und ich dachte so, ich möchte aber diesen krassen Preis nicht bezahlen, weil ich eben Familie habe, ich mich auch dazu entschieden habe. Das fand ich was, wo ich dachte, spannend, sie beschreibt da was ich eigentlich, also cool, dass sie es reflektiert, aber schade, dass sie es trotzdem macht. Ja, aber ich sagte, krass. Klar, wenn einmal so dieser Zug abgefahren ist und du einmal da krass erfolgreich bist, weil Erfolg ist ja auch nichts, was du planen kannst, ne? Das habe ich selber auch erlebt. So in einem kleineren Maße mit dieser Castingshow. Auf einmal bist du dann da, ne? Das ist ja niemand, das sagt, okay, ich bin in 4 Monaten erfolgreich und bis dahin mache ich das, das, das und das. Sondern das bricht ja oft über Leute her.
Ja, genau.
Und sich dann da drin zurechtzufinden, ist ja genau dieses Schwierige. Oder gibt es ja genug auch Biografien,
Avicii. Aber jetzt so, wissen wir ja nicht, wie die Shireen Davids privat ist. Ne, das wissen wir ja nicht. Wir sehen die ja nur in der Öffentlichkeit. Ich nehme die ganz wenig wahr, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich höre weder ihre Musik, noch folge ich ihr auf Social Media, noch interessiert es mich, was sie für Musik macht. Ja, diese viralen Hits, die sie dann manchmal landet, die höre ich dann schon auch mal, wo ich so denke, okay, das wird halt gespielt, dann höre ich sie mir auch an. Aber ich denke mir jedes Mal, was für ein Gehirnmüll das manchmal ist, wenn ich mir die Musik anhöre. Ja doch, also ich weiß nicht, so dieses klassisches Beispiel Bauch, Beine, Po.
Ja.
Wie sie da singt, weiß ich, wie gesagt, ich kenn jetzt nur diesen Refrain halt mit diesem Bauch, Beine, Po Gedöns.
Ja.
Und dann so noch irgendwie so ein Musikvideo dabei, wo einfach irgendwie, wo ich, das geht mir so dermaßen gegen mein Verständnis von Kunst, von Musik, von was man will, man den Leuten vermitteln, aber das ist halt, wenn du dir meine Musik anschaust und die Musik von Shireen Davids, da liegen ja Welten dazwischen, so, und deswegen ist kein Wunder, wenn ich sage, für mich ist das einfach überhaupt nichts. Und ich halte es tatsächlich auch in vielerlei Hinsicht, halte ich Unterhaltungsmusik auch einfach für Verdummungsmusik, in vielerlei Hinsicht halte ich das, also das ist meine Meinung.
Ja, es ist halt ultra erfolgreich, weil es sicherlich auf eine Art auch provoziert. Nicht nur dich, sondern viele andere Leute auch.
Für mich ist es auch sehr plump einfach. Für mich steckt da keine größere Wahrheit oder Philosophie dahinter. Das mag Shireen Davids bestimmt anders sehen, hat sie bestimmt auch dutzendfach in Interviews auch immer mal so erklärt, aber
vielleicht ist auch so eine Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner, wo man sagt, okay, darauf können sich irgendwie alle einigen, das krönen wir irgendwie nachts um 2 noch, bei gewissen Stilistiken. Aber ich finde, dann kommt noch ein Punkt, den sie quasi am Ende dieses Rap-Parts macht, so nach ungefähr, egal was Leute sagen, bleib so wie du bist. Und das finde ich einfach so eine falsche Aussage. Also, ne, man kann jetzt über verschiedene, was man sagen, also vom Vokabular, keine Ahnung, würde anderes nutzen, aber immer diesen Satz zu bringen, ja, bleib so wie du bist. Ich denke mir so, das ist so ein merkwürdiger Satz. Das ist für mich so ein unsicherer Satz. Und darüber wollte ich eigentlich mit dir so ein bisschen sprechen, ne, über dieses Thema gut genug und warum Leute sich nicht gut genug, so viele Leute glauben, dass sie nicht gut genug sind. Deswegen verfängt ja auch, also natürlich ist dieses, du bist gut genug, das ist ein crazy Hook, ne? Also da sagen alle so, das ist halt Kunst, weil es ja auch nicht so ganz erst, also wie soll man sagen, nicht alle werden sagen, ästhetisch spricht mich das sofort an. So, meine Oma würde sagen, was ist denn das denn? So, aber das ist was Einzigartiges, so, das ist geil. Das ist, das verfängt, aber auch dieses Thema. Und wenn sie am Ende dann spricht, so bleib so wie du bist. Und dann frage ich mich so, für mich ist es immer etwas, wenn jemand sagt, ich bleib so wie ich bin, das ist für mich so ganz hart nach außen. So dieses, egal was die Leute immer sagen, so, ich bleib so wie ich bin, ich lass da nichts ran. Und wenn jemand sagt, ich lass nichts ran, ne, also wir reden ja über wirklich deep Sachen, wir lassen viel an uns ran. Und ich finde so, im Laufe des Podcasts haben wir auch, würde ich sagen, das eine oder andere sehen wir vielleicht auch anders, haben uns korrigieren lassen und wie auch immer, verändern uns. Und für mich hat dieser Satz immer etwas Unveränderliches. Ich bleibe so, wie ich bin. Und das ist für mich eigentlich eine harte Schale für einen Kern, der überhaupt nicht so richtig weiß, wohin will. Und das stört mich.
Ja, also ich kenne, wie gesagt, die Textstelle jetzt nicht, was Shirin Davids da singt. Ich kenne auch, wie gesagt, ich kenne auch ihre Alben nicht. Vielleicht müsste ich mir mal ihr Album durchhören, um zu gucken, ob da irgendwas dabei ist, wo ich sagen würde, jo. Aber ich kenne halt, wie gesagt, nur die viralen Sachen und die sind halt für mich komisch. Ja. Was ich aber bei der Musik sowieso grundsätzlich schwierig finde, das ist ja nicht nur Shirin Davids, also gibt's ja auch andere Pappenheimer, die genau in dieser Sphäre unterwegs sind, wo ich mir manchmal so denke, die hauen dann immer irgendwas raus und, ja, und so bin ich halt, ne? Und dann irgend so ein Punkt, so, und dann auch, ist es so eine Haltung wie, ihr könnt mich alle mal am ne? Ihr könnt mich alle mal, aber, und das ist euer Problem. Also wenn ich so bin, so, und dann hauen die irgendein Statement raus und das ist dann so, so gesetzt. Und dann, und wenn du das halt anders siehst, dann kannst du mal am Dings. Ne? So, und ich finde halt, naja, ich finde das schwierig. Also ich finde es erstmal okay, wenn man eine Meinung oder eine Haltung hat zu irgendwas. Ja. Aber ich finde es total schwierig, wenn man sagt, ich will gar nicht mit euch darüber sprechen, ob ich das, wie ihr das seht. Das ist mir schnurzpiep egal. Und vor allen Dingen, wenn es brisantere Themen sind, wo man sagt, also naja, vielleicht lohnt es sich dann doch mal, vielleicht Argumente anzuhören. Und sich dem komplett verschließt man sich ja auch einer, ich sag mal, eine Einsicht oder Entwicklung oder sonst irgendwas. Das finde ich einfach schwierig. Ja. Finde ich schon schwierig. Ein bisschen schade auch. Also ich würde auch sagen, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein täte mir auch gut, ich sage wahrscheinlich viel zu oft, ich lasse mich von Meinungen anderer beeinflussen und schaue, was denken andere darüber. Mir täte es vielleicht sogar mal ganz gut, mal auf den Tisch zu hauen und sagen, so sehe ich das jetzt und so ist gut. So, na, das mache ich auch oft viel zu wenig tatsächlich.
Genau, und ich glaube, das ist wichtig und ich glaube, das vermischt hier zwei Dinge. Also ich glaube, vielleicht können wir uns trennen zwischen Identität und Verhalten. Ne? Zu sagen, okay, es ist voll gut sogar, wenn Leute dich in deinem Verhalten kritisieren, wenn du Dinge tust und machst und was auch immer und dich da quasi kritisieren lässt auf einer weitestgehend sachlichen Ebene, aber deine Identität da nicht angekratzt wird. Ich nehme das mal sozusagen in meine Lebenspraxis rein. Ich habe einen Song geschrieben, da ist eine Demo fertig und ich schicke das jemandem. Und da kommt, man könnte vielleicht sagen, ein zerstörendes Feedback. Ich habe das schon mal erlebt. Ich hatte schon mal ein Telefonat mit einem Manager. Den habe ich zwei Songs geschickt. Und dann war so, Junge, das ist scheiße. Naja, nicht lass es, sondern so, das reicht jetzt nicht für das, was ich da mache. Und hat da verschiedene Punkte genannt, die ich aber verstehen konnte. Ne? Okay. Also im Nachhinein war das für mich eins der prägendsten Gespräche der letzten 8 Jahre, weil ich daran ganz viel lernen konnte. Hat sich das unangenehm angefühlt? Ja. Habe ich gedacht, fuck, ich muss noch ganz schön viele Skills an meinen Skills arbeiten als Sänger. Das war keine gesangliche Kritik, sondern eher eine songwriterische oder marketingtechnische. Ja. Dachte ich so, ja, fühlt sich richtig scheiße an. Ist dadurch meine Identität, dass ich gut genug bin, so wie ich bin, gestört? Nein. Und wir verzwecken oft sozusagen, oder wir hängen oft unser Ego an irgendwelche Sachen ran. Oder, nee, nicht Ego. Ja. Unsere Identität an irgendwelche Sachen ran. Wie zum Beispiel, ich kann geil singen. Die Frage ist ja auch so, wenn ich morgen nicht mehr singen könnte, wer wäre ich dann?
Ja, doch, also der Versprecher fand ich gerade interessant, Ego, weil da gibt's nämlich einen großen Zusammenhang, weil das Ding ist halt, das Ego an sich, das fürchtet immer die Bedeutungslosigkeit und den Mangel und dieses eben nicht genug sein. Also ist das Ego in der Welt auch danach bestrebt, ein Feedback zu bekommen, das eben von außen kommt, um sich selber wertvoll zu fühlen. Das, was du aber meinst, Identität ist ja etwas, ein innerer Prozess, etwas, was von innen kommt. Also Identität können wir selten im Außen finden und entdecken, sondern es ist eher Rollen und Verständnisse und Dinge, die wir mögen oder nicht mögen. Aber das, was ja uns Identität in der Tiefe verleiht, ist etwas, was von innen kommt. Und das ist aber nicht das Ego-Ding. So, und hier muss man unterscheiden, denke ich, dass ich sagen würde, ja, also ich kenne das von mir selber auch. Die schnelle Bestätigung kriegt man halt von außen. Das geht schnell. Das Innere braucht unfassbar viel Zeit. Das geht nicht mal eben so entdeckt. Das braucht einfach Zeit. Und das Außen, das ist relativ schnell zu bekommen und zu erfassen. Also ich weiß es ja selber auch, wie es ist in der schnelllebigen Social-Media-Welt, als ich dann irgendwann mal viral gegangen bin und dachte jetzt, ich bin jetzt hier der Content-Creator und die Likes und die Zusage und die
Lukas Linder auf der 1.
Genau. Und das, und da würde ich sagen, das hat meinem Ego extrem gut getan. Das hat einen Höhenflug erlebt. Dachte so, ja, mega krass, ne? Und das bin ich jetzt und so. Und dann verwechselt man aber das Ego vielleicht tatsächlich mit einer tiefen Identität. Mhm. Und erst wenn man wirklich anfängt reinzugehen, wer bin ich in Wahrheit, dann ist das ein innerer Prozess. Und den halte ich ja für nachhaltig. Und wenn man den mal durchgespielt hat, der ist auch immer wieder veränderbar, so ist nicht, ne? Aber ich glaube, so eine Grundstruktur, so ein Fundament bleibt. Und dann kann man irgendwann zu dem Punkt kommen, wo man sagt, egal welches Feedback ich jetzt von außen kriege, egal wie sehr mein Ego von außen unter Druck steht oder beflügelt wird, unabhängig davon liegt etwas in mir drin, das mich immer wieder erdet und zur Ruhe führt und mir sagt, ich bin gut genug, egal ob das Leute, was ich mache, gut finden oder nicht gut finden. Aber da muss man erstmal hinkommen.
Genau.
Da muss man erstmal hinkommen.
Genau, erst dann findet, absolut sehe ich so wie du, genau dann kann ich erst streiten, dann kann ich erst zweifeln, dann kann ich erst sozusagen, sag mal, das Lebenshaus umrütteln. So,
dein, ne? Auch deinen Weg gehen, ne? Auch so dein, im Außen auch deinen Weg gehen irgendwie.
Und das ist nämlich voll spannend, weil, also es soll jetzt nicht politisch werden, aber ich habe den Eindruck, gesellschaftlich fehlt uns ein Stück weit Identität. Das merken wir, wenn wir mit verschiedenen Kulturen zusammenkommen, das merken wir gerade an der politischen Lage in unserem Land, dass es ganz, ganz herausfordernd, glaube ich, für viele Menschen ist, was ist denn eigentlich meine Identität? Ne? Was ist denn eigentlich das? Das wird dann vielleicht an Traditionen, Oberflächlichkeiten wird es dann festgezogen, ne? Und dann gibt es da sehr emotionale Debatten über Oberflächlichkeiten. Und das ist aber, wie du es gesagt hast, das ist ja voll die Frage, wie ist es denn mit der Identität? Ne? Mhm. Wie komme ich denn da wieder hin zu einem Prozess, wenn ich gemerkt habe, nee, mein gut genug ist ein sehr oberflächliches Gut genug. Das ist so ein, vielleicht so ein, passt schon so, wie ich bin. Ich lasse mir von niemandem was sagen. Ich bin okay mit mir so. Aber das ist es ja nicht. Das ist ja, finde ich, eine ganz starke Vereinfachung oder eine ganz starke, also für mich wäre es keine befriedigende Antwort.
Also ich würde sagen, Identität klärt vor allen Dingen die Fragen, wo komme ich her und wo gehe ich hin.
Ja.
Und alles, was dazwischen stattfindet, ist dann Persönlichkeitsbildung, wer bin ich und was gehört zu mir und was gehört nicht zu mir. Aber diese Grundannahme zu wissen, wo komme ich her und wo gehe ich hin, das ist für mich so dieser radikale, also radikal heißt ja Wurzel.
Ja.
Und das ist für mich so ein Wurzelprozess, also dass man wirklich verfolgt sein Innerstes, bis es nicht mehr geht, wie tief komme ich rein, um diese Fragen zu beantworten, wo komme ich her, wo gehe ich hin. Und ich glaube, wenn viele Menschen nicht haben, ist eine Verbindung zu ihren Wurzeln, sondern sie sind vielleicht eher entwurzelt. Auch weil es ja vielleicht so ein gesellschaftliches Ding ist von wegen, sei frei, mach was du willst, sei, wie du sein willst, so ungefähr.
Ja.
Das hat sowas, auch was Entwurzelndes. Also quasi.
Ich finde, du kannst wirklich nur frei, sorry, wenn ich da so reingehe, aber ich finde, du kannst wirklich nur wirklich befreit leben, wenn du deine Wurzel fest hast. Sonst ist es ein Umhertreiben im Nichts.
Genau, und ich finde, das wird tatsächlich verwechselt. Verwechselt heißt, Freiheit heißt, nimm deine Wurzeln, reiß sie raus und los geht's. Was kostet die Welt? Nee, das ist nicht Freiheit, das ist eigentlich Orientierungslosigkeit irgendwo.
Chaos.
Sondern es bedeutet tatsächlich zu gucken, wo sind meine Wurzeln, da komme ich her. Und was man halt nicht tun sollte, ist diese Wurzeln zu, weil sie vielleicht unbequem oder unangenehm sind oder vielleicht auch schmerzhaft sind, diese Wurzeln dann zu leugnen und sich nicht diese Wurzeln anzuschauen. Es ist, glaube ich, viel heilsamer zu schauen, selbst egal, was das für Wurzeln sind, egal, dass man sie annimmt und integriert in das eigene Ich. Also dass man sagt, ja, da komme ich her, das ist nun mal so. Und das ist wichtig, das zu integrieren, weil dann, glaube ich, läuft man auch nicht permanent von dieser Frage her weg und sucht irgendwas anderes, weil das ist Quatsch. Also nimm das, was wahr ist. Also das ist dann Wahrheit, so ein Prozess. Mhm. Schau dir die Wahrheit an. Wo ist deine Wurzeln? Wo kommst du her? Und ich glaube, wenn man das integriert hat, man muss dem ja nicht folgen.
Ja.
Man muss ja nicht sagen, ja, jetzt muss ich auch so sein wie meine Wurzeln oder genauso werden wie meine Wurzeln, sondern ich glaube, dann kann auch etwas Neues entstehen und etwas Neues wachsen. Wie eine Pflanze, die sich nach der Sonne ausrichtet, so kannst du ja auch anfangen, deine Wurzeln da stehen zu lassen, aber richte dich nach dem Sonnenschein aus oder nach den Dingen, die dir gut tun, damit du vielleicht andere Frucht hervorbringst, als es vielleicht andere getan haben in der Vergangenheit.
Das finde ich ja auch so eine Lüge, ne? Dass man Also, du warst ja in Therapie. Du kannst mich jetzt gerne berichtigen. Es gibt ja auch verschiedene Formen, Therapie zu machen, aber so eine Lüge zu schauen, wie ist denn das in den letzten Generationen gewesen? Vielleicht gucken wir erstmal in die Kindheit. Wie war denn Papa? Wie war denn Opa? Und dann alles davon herzuleiten. Ich glaube nicht, dass es falsch ist, ne? Und zu sagen, das ist schon wichtig. Aber dann zu sagen, dann kommen wir wieder zu sagen, naja, ich bin halt so. Weil ja der Papa schon so war und weil der Opa oder die Oma oder was auch immer. Also quasi so, das ist genetisch zu festzulegen. So, ich kann ja nicht anders dieses Verhalten, was auch immer, machen oder diese Disposition, was auch immer. Weil mir ist halt früher irgendwas, da ist das und das passiert, da war das Trauma, das ist das. Und deswegen bin ich jetzt so. Und dann diesen Ist-Stand einfach zu lassen. Ja gut, da nehme ich jetzt 5 Tabletten, dann läuft's wieder.
Also was ich da, was da kann ich was sehr sehr Interessantes beitragen zu diesem Thema.
Ja, das hoffe ich
doch. Es gibt 2 verschiedene Ansätze zum Beispiel zu fragen, es gibt mehrere, aber es gibt jetzt so 2, die finde ich total interessant, zu fragen, warum ist man so, wie man ist? Und Sigmund Freud, die Schule von Sigmund Freud, die kramt eher in der Vergangenheit und sucht seine Gründe der Vergangenheit, warum bin ich so heute, wie ich bin, und guckt sich das Vergangene an. Und dann gibt's eine Schule von Alfred Adler, da gibt's auch ein ganz tolles Buch, das heißt, das Buch heißt, wie dir egal wird, was andere von dir denken oder so ähnlich. Irgendwie sowas. Das ist die Schule von Alfred Adler und das ist eigentlich eine Gegenentwicklung zu Sigmund Freud, denn Alfred Adler sagt, der schaut sich deine aktuelle Lebenssituation an und sagt, der sagt, wozu bist du eigentlich gerade so, wie du bist? Um was zu erreichen oder zu vermeiden. Also zum Beispiel jemand, der nicht so gerne aus dem Haus geht und vielleicht eine Angststörung entwickelt hat, das ist jetzt echt, also wirklich auf einer ganz hohen Ebene. Das ist natürlich immer situativ zu betrachten, ist klar. Aber zum Beispiel, wenn da jemand ist, der hat irgendeine Angststörung, dann fragt Alfred Adler oder die Schule danach, was bringt dir eigentlich diese Angststörung? Und jetzt nicht das so zynisch meinend, sondern warum hast du unbewusst vielleicht so etwas entwickelt? Weil wovor schützt dich vielleicht diese Angst auch in dieser jetzigen Lebenssituation? Und dann schaut man sich das an, wovor schützt die Angst eigentlich gerade? Und dann kann man hingehen und sagen, warum, wieso, weshalb? Und manchmal ist es vielleicht auch gar nicht im Interesse tatsächlich an der Person. Ich meine, der Leidensdruck muss natürlich extrem groß sein, dass die Person auch sagt, ich möchte das weghaben oder ändern.
Ja.
Aber dann bleibt es immer noch die irgendwann so die Frage, ändern wir das jetzt oder nicht? Also ist total spannend. Der eine Ansatz sagt, du bist so, wie du geworden bist, weil deine Vergangenheit so ist. Und die andere sagt, du bist so, weil du aus irgendeinem Grund es unbewusst entwickelt hast aufgrund dieser und dieser Dinge, die du vielleicht vermeiden oder bekommen möchtest oder so.
Das ist spannend. Und zum Ansatz von Sigmund Freud, dieses will ich auch nicht verleugnen, ich finde, das ist eindeutig sichtbar, dass wir Verhaltensweisen übernommen haben von unseren Eltern. Also, dass man schon zurückgucken kann und sagt, ich merke es ja auch bei meiner Tochter, die übernimmt natürlich auch Dinge, die ich tue. Die spiegelt es einfach. Ne? Vollkommen logisch. Also das will ich nicht verneinen. Aber dort stehen zu bleiben und das als ein Argument zu nehmen, ja, ich bin so, ja, mein Papa war auch schon so, deswegen bin ich jetzt auch so. Ja, ist also, ne, das ist so als wie nennt man das am besten?
Eine schnelle, vorschnelle Entschuldigung oder so?
Ja, genau, perfekt, eine Entschuldigung als Argument dafür, warum Dinge nicht funktionieren oder warum Dinge, ne, als Argument fürs Scheitern zum Beispiel. Ne?
Da muss man die Verantwortung dafür
richtig übernehmen. Richtig, genau. Und das ist ja das, was ich mir wünsche, ne? Dass Menschen quasi mehr selbstverantwortlicher handeln und nicht immer der war schuld, das war schuld, der Umstand, was auch immer. Dass du, also das ist für mich eine feste Identität, wenn jemand umstandsunabhängig relativ, ne, handlungsfähiger wird und sagt, ja, dieser Umstand ist, aber wir finden dafür eine Lösung.
Ja.
Es hat auch immer Grenzen, ist klar, aber.
Ich finde das sehr spannend, also weil, cool, dass wir darüber sprechen, weil ich hatte mir vor ein paar Wochen genau nämlich diese Frage gestellt. Also bei mir ist ja das Thema Bühne nicht wirklich aus dem Bewusstsein weg. Ist ja immer noch präsent. Ich bin Musiker, ich habe 3 Alben, also jetzt bald kommt das dritte. Ich habe 3 Alben.
Wann kommt denn das dritte?
Ein paar Singles. Wann kommt es? Ich rechne damit Anfang September. Ach, guck mal, jetzt habe ich das schon gedroppt, alle, die das jetzt hier hören.
Ja, da veröffentlichen wir beide Musik im Herbst. Schön.
Ja, es kommen noch andere Überraschungen mit dem Album, aber das plane ich gerade.
Eine Stadiontour.
Genau. ich bin bei Coach by the Voice. Nein, Quatsch. Da muss ich ja ganz anders. So, aber genau, das Thema halt Bühne so. Und da habe ich mir gedacht, weißt du, ich habe immer in der Vergangenheit rumgekramt. Warum habe ich denn so eine Angst davor und weiß ich nicht. Und, oder beziehungsweise der Weg dorthin, der so anstrengend ist, bla 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 bla. Wenn ich jetzt aber den gleichen Gedanken betrachte, nämlich, wozu habe ich eigentlich in meinem heutigen Dasein diese Angst? Dann betrachte ich nämlich das die Gegenwart und auch, wovor schützt mich vielleicht diese Angst in der Gegenwart heute? Dann lasse ich das Vergangene mal weg und betrachte mein Leben jetzt. Und dann habe ich mir so überlegt, dachte so, Lukas, ja na klar, ich sage das jetzt mal nicht arrogant, soll bitte nicht arrogant rüberkommen, aber ich glaube, dass wenn ich ernsthaft diese Bühne suchen würde, das Live-Ding und Konzerte spiele, ich glaube, dass das erfolgreich werden würde. Ich, wenn ich da voll reingehen würde und diese Angst nicht hätte und machen und tun, ich glaube, dass es erfolgreich werden würde.
Ich glaube auch.
Und
ich würde
dich auch einschätzen. Ja, ich glaube das auch. Aber das ist das Problem. Das ist das Problem. Weil, wenn es erfolgreich werden würde, was bedeutet das? Ich wäre wahrscheinlich 100 Tage im Jahr unterwegs. Ich hätte viel Druck, viel Verantwortung. Ich müsste super gut funktionieren. Ich müsste und das Risiko, eben dann nicht mehr dieses Leben zu haben, das ich jetzt habe, nämlich ich bin 24/7 fast zu Hause. Mhm. Ich betreue meine Tochter. Ja. Ich bin da als Mann. Ich bin hier. Ich bin Teil der Familie. Und ich weiß ganz genau, Samuel, wenn ich Erfolg hätte mit 100 Gigs im Jahr oder so, dann würde ich mich darin verlieren.
Ja.
Und ich glaube, dass ich diese Balance, ja genau, und ich glaube, dass ich diese Balance dann nicht mehr hätte und schaffen könnte mit meiner Familie, ein Leben zu leben als Papa und als Ehemann. Ja. Und ich habe in meiner Familiengeschichte ist halt schon auch erlebt, dass mein Papa nicht präsent war.
Ja.
Und das tut mir weh und ich möchte es gerne anders auch machen. Und ich merke aber diesen Konflikt. Auf der einen Seite möchte ich gerne auch Karriere machen und zeigen, was ich kann. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch gerne Papa sein und da sein und es anders machen. Und das ist für mich ein persönlicher Konflikt. Und ich komme aus diesem Konflikt nicht raus, es sei denn, ich entwickle eine Angst davor, die mir die Entscheidung abnimmt. Also da muss ich nämlich nicht hingehen so großartig, sondern ich kann alles, wie du sagst, die Verantwortung kann ich so ein bisschen von mir weichen, weil ich sage, Leute, ja, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Sorry, ja. Ja, aber ich glaube, dass es mit ein Grund ist, dass mich die Angst davor schützt, erfolgreich zu sein in der Livebühne oder grundsätzlich auch. Lieber ein bisschen den Deckel drauf zu halten, nicht das Risiko nicht einzugehen, zu erfolgreich werden zu können, weil dann ist das Risiko weg, dass ich potenziell die Gefahr sehe, damit meine Familie aufs Spiel zu setzen. Ob das real ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber die ist erstmal unbewusst da. Und da bin ich irgendwann drauf gekommen. Ich dachte, mir ging eine Lampe an im Kopf. Ich denke so, ja, das ist total eine voll solide Erklärung.
Jo, voll.
Nur mal so als Beispiel.
Und wenn man jetzt sozusagen noch nicht reingestartet ist, könnte man jetzt sagen, den Gedanken hatte ich auch gerade, naja, Lukas, du könntest das ja auch steuern. Du könntest ja sagen, wenn ich wirklich, wirklich erfolgreich, wenn du, zum Beispiel, du hättest jetzt drei virale Hits, also so wie, du bist gut genug,
und ja, so, okay, in den Kategorien denke ich gar nicht. Ich denke wirklich, keine Ahnung, was ist denn vergleichbarer, wo ich so denken würde, das ist absolut vergleichbar, kann ich dir jetzt nicht sagen.
100 Gigs ist schon, ja, je nachdem was, wie stellst du dir denn einen Gig vor von den 100? Das fände ich noch interessant.
So wie wir in Burbach hatten.
Okay, also
200 Leute, die in so einen kleinen Theaterraum reinpassen, die, weißt du, dann spiel ich meine, ich würde klein anfangen, das ist klar, aber ich glaube, dass ich dann in vier, oder ich glaube, ich bräuchte nicht mal so lange, weil die Nachfrage, ich weiß auch nicht, Leute gucken das ja und sehen das und irgendwie würde ich anfangen und dann in 3 Jahren, glaube ich, hätte ich dann so meine kleine Hörerschaft und dann würde ich aber, ne, du müsstest ja auch richtig Gas geben, das heißt, du müsstest versuchen, echt 50 Gigs im Jahr anfangen zu spielen, überall spielen und wie viel Zeit das kosten würde und auch der wirtschaftliche Aspekt, das aufzubauen. Und das ist alles gerade so, wo ich so denke, das würde, also der Anfang wäre unfassbar viel Invest, das würde mir unfassbar viel Energie, Zeit und Geld kosten, die ich dann auch nicht zur Verfügung hätte für meine Family, ist auch ein Grund. Und dann glaube ich aber, dass es perspektivisch in 3 Jahren erfolgreich werden würde.
Ja.
Und dann hast du ein ganz anderes Thema wieder. Also, und ich glaube, das ist meine Angst, die dann einfach sagt, Lukas, jetzt ist das vielleicht noch kein Thema, aber vielleicht in 5 oder bis 10 Jahren.
Und es ist ja dann noch ultra schwer. Also man könnte ja denken, okay, ich kontrolliere das. Ne? Ja. Erfolg. Dann sage ich halt, könnte man jetzt denken, dann sage ich halt, ich mache nur 20 und die mache ich dann nur im März und die mache ich dann nur im November. Aber ja, dann musst du, also alle die Menschen, die das machen, zum Beispiel ein Vincent Weiss oder ein Mark Forster oder Max Giesinger, die haben halt 15 Jahre genau diese alles mitgenommen, was geht. Ne? Und das heißt, bis du dann irgendwann mal da bist, das wäre natürlich geil, das sich so auszusuchen.
Und vielleicht, das ist nochmal die spannende Frage, ob das wirklich so erstrebenswert ist, weil das weißt du erst, wenn du da bist. Ja. Und ganz viele Künstler im Interview sagen, oh, also so erstrebenswert ist es vielleicht gar nicht, was ich hier mache.
Ja, Geld also, ist irgendwann auch egal, ne? Dann ist es nicht mehr das. Ja. Und dann ist eher so, oh, kann ich nicht einfach mal in Ruhe Kaffee trinken gehen? Nee, kann ich nicht. Genau. Und hat einen krassen Preis. Wir haben ja auch über Preis des Live unterwegs sein. Genau, und dieser Anfang, ich sag dir das, die ersten Jahre, das war so viel Invest. Ich glaube, mit Kindern, also wenn ich jetzt quasi nochmal starten müsste, ich weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Ja, aber das finde ich so spannend, dass du mir einen, oder dass ein Musiker erzählt oder ein Content Creator, also ich, dass der sagt, ich lieber halte ich den Deckel drauf auf den Erfolg, bevor es erfolgreich wird. Weißt du, was ich meine? Weil ich weiß ja, wie es ist, wenn man plötzlich abgeht. Also ich habe diese Erfahrung ja gemacht mit den, plötzlich waren 600.000 Follower auf TikTok da und überall war ich plötzlich eingeladen. Also das Ding ist ja, dann wirst du eingeladen, dann sollst du da sein. Die Leute erwarten, dass du kommst, dass du präsent bist. Also ich weiß auch, dann könntest du natürlich immer sagen, nö, lass ich, aber dann ist es auch, dann verpufft das. Also dann kannst du es auch lassen. So, und ich habe diese Erfahrung gemacht und ich weiß ganz genau, wenn mal, wenn Erfolg da ist, dann knallt's halt ordentlich so. Mhm. Und dann ist die Frage, bist du da oder nicht? So, willst du das oder willst du das nicht?
Und dann hast du ja auch Leute um dich rum, ne? Das ist ja dann auch die dann alle.
Genau, die erwarten dann auch.
Aber alles, so, klar. So jetzt, Lukas, einmal. Die Chance kriegst du nie wieder.
Ja, genau.
So, jetzt musst du nur 2 Jahre Vollgas geben. Oder dann haben wir das geschafft. Aber dann war, und das ist ja, das hört ja nie auf.
Genau.
Oh, das ist spannend.
Und deswegen bin ich gerade so in dem Prozess drin, wo ich ja gerade so sehr zurückfahre, meine Musik auch umstelle, dass ich gerade in den Prozess wieder reinkomme, dass ich mir denke, ich möchte alles wieder selbst in der Hand haben. Alles. Keine Verpflichtungen, keine Leute um mich herum, weil wenn es erfolgreich werden würde, kann ich ganz easy sagen, wie schön, dass ein Song jetzt mal wieder ein paar Millionen Klicks hat. Super, ich entspanne mich. Und dann kommt vielleicht eine E-Mail-Anfrage rein, hier wollen wir das. Ich so, nee, muss ich nicht. Das heißt, ich habe die Freiheit, dann auch Nein zu sagen.
Ah, das heißt auch selbstverantwortlich leben und handeln. Du musst dich dann halt auch um jeden Scheiß kümmern. Ne?
Und das ist der Preis, den ich bezahle.
Ja.
Und der ist auch echt auch hart. Also wie oft ich mich alleine fühle und auch dann einsam fühle oder mit meiner Arbeit und keiner. Und das ist auch echt mühsam und anstrengend. Also wenn ich so ein komplettes Album selber schreibe, selber produziere, selber vermarkte, dann noch was anderes in der Pipeline habe, worüber ich noch nicht spreche, aber bald. Alles, kümmere sich um alles so. Und das ist halt auch der Preis.
Ja, für mich ist immer so, es bräuchte irgendwie so eine, für mich ist es so eine gesunde Mitte. Ich kann ja Aufgaben abgeben, wenn ich sie bezahlen kann, sozusagen, an Dienstleistungen, dass Menschen etwas für dich tun. Aber sobald ich Verantwortung abgehe, also so versuche ich das zu strukturieren, ne? Verantwortung bleibt bei mir. Wenn es am Ende irgendwo kacke ist, hier, habe ich einen Fehler gemacht. Und nicht irgendwelche Dienstleister. Ne? Das ist ja das, wo ich sage, okay, kein Management oder jemand, wo du sagst, okay, die sprechen sozusagen, die nehmen mir die Verantwortung ab. Ich glaube, das ist ja auch ganz oft bei Künstlern, die sich dann quasi dahinter, dass denen Verantwortung abgenommen wird. Weil das finde ich, du bezahlst auch einen Preis dafür, ne? Du trägst halt dann die komplette Verantwortung, aber du hast halt in der Hand und du kannst es besser steuern. Das finde ich schon.
Ja.
Also für mich zumindest erstrebenswert. Das geht aber auch nur bis zu einem gewissen Level. Du kannst es nicht, keine Ahnung, Michael Patrick Kelly Arena Tour, du kannst es nicht sagen, ich mach das ja alles selber. Das funktioniert ja gar nicht.
Nee, genau. Und das, genau. Und deswegen bin ich auch mittlerweile ein bisschen entspannter darüber, dass ich denke, es ist okay, wenn ich nicht so erfolgreich bin, wie ich mir das vielleicht immer mal erträumt hatte früher und alles so rosig, weil ich einfach weiß und merke, die Realität ist eine andere, selbst wenn du erfolgreich bist. Es hat alles einen Preis und die Frage ist, welchen Preis bin ich im Leben bereit zu zahlen und welchen nicht.
Ja.
Und das sollte, und viele Künstler haben ja überhaupt gar keine Wahl, diese Wahl groß zu treffen, weil zum Beispiel, wenn die dann mit im Alter von 18 direkt viral gehen, dann bist du noch in dem Modus, alles ist möglich, warum, was kostet die Welt, und dann plötzlich bist du da voll am Start, aber dann auch das, auch die werden in ihrem Leben irgendwann zu einer Identitätskrise kommen und sich fragen, wer wäre ich eigentlich geworden ohne den Hype, oder sie werden sich auch fragen, wer bin ich eigentlich abseits von diesem ganzen Hype, und dann auch plötzlich die Angst des Egos, was ist, wenn der Hype plötzlich abebbt,
genau,
und du warst jetzt aber 10 Jahre am Start und plötzlich aber gar nicht mehr, das muss auch hart sein. Also dann fällst du, glaube ich, auch mit dem Gesicht so richtig aufs Pflaster, aufs Bordstein, und weißt gar nichts mehr. So denkst du es auch so. Also,
das ist ja auch die Castingshow-Gefahr, ne? Kopf hochgeschossen, nach einem Jahr abgeschossen und dann klatscht er auf.
Das Thema hatten wir auch kurz mit Johannes Hartl, wenn ich mich erinnere, an das Gespräch. Da hat er nämlich gemeint, dass die Bühne mit der schädlichste Ort für das menschliche Ego oder für den Menschen generell, ich weiß nicht mehr genau, ein Wortlaut, wäre. Und ja, das stimmt. Also Bühne würde ich jetzt mal ersetzen, aber auch übersetzen mit einfach massivem Erfolg grundsätzlich. Es muss ja nicht mal sofort Bühne sein, aber, und ich glaube, da ist was dran. Da ist was dran. Also mal gucken, Samuel, vielleicht in 20 Jahren, wenn ich endlich einen Vollbart habe.
Wieder eine Ausrede,
dann,
hey.
Dann fange ich an. Voll mega. Heute habe ich ein Video zugeschickt bekommen auf Instagram von einem Chor. Da waren 20 Leute, so Generation meine Eltern, vielleicht ein bisschen jünger, stehen da mit so Liedzetteln und jemand spielt Gitarre vor einer großen Auftritt. Ja. Und die singen meinen Song in den Dünen.
Geil.
Die singen meinen Song
in den Dünen.
Das
ist immer schön.
Das fand ich mega schön. Dachte so, ey. Ja, das fand ich cool. Das hat mich wirklich ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und ich dachte mir, das ist jetzt ein Erfolg für heute. Ja. Den kann ich mir in meine Tasche stecken und ich habe nichts damit zu tun. Das haben die alles selber gemacht. Die kriegen den Applaus, der Chor. Aber dass ich den Song geschrieben habe und der wird gesungen, habe ich gedacht, das ist ja mega.
Das finde ich auch so schön.
Mega. Also total schön, ja. Mhm. Das war auch ein schöner Erfolg, der mich jetzt wenig gekostet hat. Mhm. Ja.
Ja, solche Momente sind so schön, wenn du anderen Menschen dann gar nicht so in so klassischen Formaten vielleicht, ne, dass da jemand sagt, haben ein Riesenkonzert gespielt oder was auch immer. Nee, du hast einen Song in die Welt gebracht, der Menschen hilft.
Ja, die fanden ihn so schön, dass sie als Chor den eingeübt haben und präsentiert haben. Also das ist richtig schön, ne?
Schön. Ich würde sagen, damit schließen wir.
In den Dünen kann ich Freiheit fühlen.
Auf Wiedersehen.
Okay, dann, ja, Samuel, dann schließen wir. So schnell, abrupt. Okay.
Tschüss.
Oder war jetzt alles gesagt? Oder
ja, was? Ich fand, es war alles gesagt.
Ich fühle mich jetzt, als wäre so ein abruptes Ende.
Nö, in den Dünen, da können wir einfach rausgehen. Das ist super.
Okay, liebe Leute, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Abonniert den Podcast, hört unsere Musik In den Dünen und Gut genug. Und zusammen sind die Dünen gut genug. Und in dem Sinne. So, jetzt hören wir auf.
Und Schluss.
Tschüssi.
Leben zwei Welten, keiner wirklich kann.
Wenn du bis hierhin gehört hast, danken wir dir sehr für dein Interesse an unserem Podcast. Bitte abonniere ihn für weitere Folgen und gib uns auch gerne eine Bewertung. Wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, dann hilft uns das natürlich sehr. Vielen Dank dafür und bis zur nächsten Folge.